SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Ein Eigengoal, wenn das die brasilianische Fußballmannschaft macht, dann ist das ganz okay. Dass wir selber keine Sättig schiessen, und zwar in Sachen Erbe. Für das gibt es heute die wichtigsten Tipps in Sachen Testament. Und dann steht es 1-0 für den Espresso-Hörer Markus Bossart. Unsere Rechtsexpertin gibt ihm in einem Streit mit einem Nothelferkursanbieter Recht. Der hat nämlich den 14-jährigen Sohn betreiben. Praktische Tipps und nützliche Hilfestellungen heute in Ihrem Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Mein Name ist Magnus Renkli. Und für im Terminus vom Fußball zu bleiben, wir haben einen neuen Spieler auf dem Feld. Und zwar auf dem Feld vom Heizen. Nebst Erdsonden und Luftwärmepumpen kann man Einfamilienhäuschen neu auch mit Eis heizen. Ja, Sie haben richtig gehört. Mit Eis heizen. Das Nunigen im Kanton Solothurn wird momentan eine der ersten Eisheizungen der Schweiz eingebaut. Wie sie funktioniert, der SRF-Redakteur Alex Moser ist für uns schauen.
Ein 9 Tonnen schwerer Betonbehälter mit einem Durchmesser von etwa 4 Meter wird im Boden gerade neben dem kleinen Einfamilienhaus versenkt. Drinnen hat es 10'000 Liter Wasser und noch nicht Eis, dazu kommen wir später. Auch wenn die Temperaturen gleich immer mehr runtergehen, kann man das Wasser in dem Tank trotzdem aufheizen mit der Energie aus der Sonne und der Luft, sagt Andreas Weber vom Strom- und Wärmeversorger EBM, wo das Projekt geplant hat.
Den Behälter speisen wir jetzt primär im September mit Sonnenenergie. Vor der Heizperiode nutzen wir die Umgebungstemperatur, die wärmer ist als 4 Grad, um den Behälter zu speisen. Und kurz vor der Heizperiode vom Erdreich her eine gewisse Speicherkapazität uns zu nutzen machen.
Der Boden hat nämlich eine Temperatur von 8 Grad. Auch das ist Energie, die man nutzen kann. Die Energie kommt nachher über eine Wärmepumpe ins Haus hinein, ähnlich wie bei einem Kühlschrank. Einfach umgekehrt. Die Wärme wird aus dem Wasser rausgezogen und geht ins Haus. Aussen, also im Tank unter dem Boden, wird das Wasser immer kühler. Das Eis bei diesem Eisspeichertank gibt es also erst am Schluss.
Am Ende der Heizperiode, wenn ich wenig oder keinen Energieeintrag mehr habe von den verschiedenen Quellen, dann machen wir Eis. Der Kristallisationsprozess, also die Formumwandlung von Wasser von flüssig zu fest, dort steckt Energie drin.
Und zwar bei einem Liter Wasser so viel, wie wenn man den Liter auf 80 Grad aufheizen würde. Man heizt also eigentlich nicht mit Eis, sondern mit der Energie, die beim Eismachen entsteht. Im Frühling ist neben dem Haus also ein riesiger Eisklumpen im Boden und der wird im Laufe des Sommers mit der Energie von der Sonne und aus der warmen Luft wieder geschmolzen. Das ist für Andreas Weber der wichtigste Punkt.
Man hat immer noch das Problem, dass man die Energie vom Sommer nicht im Winter speichern kann. Und genau das versuchen wir jetzt. Also es soll auch ein Saisonspeicher sein, das ist eigentlich der springende Punkt. Irgendwie müssen wir versuchen, die Sommerwärme in den Winter reinzukriegen. Und mit dem Eisspeicher haben wir hier wirklich eine gute Alternative.
Eine Alternative auch für Leute, die keine Erdsonde bohren können oder wo eine Luftwärmepumpe zu laut ist. Billig ist so eine Eisspeicherheizung nicht. Rund 75'000 Franken investiert Christian Trutmann in die Heizung. Eine Ölheizung wäre definitiv günstiger gekommen, aber eben nur auf den ersten Blick. Nach der grossen Investition hat man nämlich nur noch ein bisschen Stromkosten, um die Energie aus dem Wasser rauszuholen. Die tiefen Kosten sind auch der Grund, warum Christian Trutmann sich für diese Heizung entschieden hat.
Der Hauptgrund eigentlich ist, dass wir uns gesagt haben, wir möchten unsere Lebenskosten einfach im Hinblick auf die Pension so kürzen, dass es eigentlich angenehm zu leben ist. Denn. Dass wir also keine hohen Heiz- und Energiekosten haben, sondern dass wir die möglichst tief halten können.
Und lang heben tut sie auch noch die Eisspeicherheizung. Den Wasserbehälter aus Beton, den muss man nämlich erst nach 40 Jahren austauschen.
Und wer weiss, was es denn für Technologien zum Heizen gibt. Ein Fettchen, wie die Eiswassertankheizung aussieht, bei uns im Netz auf srf.ch und dann auf Konsum klicken.
Espresso.
SRF 1 am 18.08. Ihr Konsumentenmagazin Espresso. Wenn wir als Erwachsene einen Vertrag unterschreiben, dann ist klar, dann müssen wir den, wenn alles sauber gelaufen ist, einhalten. Wenn jetzt aber ein Jugendlicher, sagen ein Kind oder Grosskind, einen Vertrag unterschreibt, ist das etwas komplizierter.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
der Sohn vom Espresso-Hörer Markus Bossert von Bassersdorf im Kanton Zürich. Er hat einen Vertrag unterschrieben und jetzt gibt's Problem.
Mein 14-jähriger Sohn wurde in einem Einkaufszentrum angesprochen. Er ließ sich überreden, einen Vertrag für einen Nothelferkurs zu unterschreiben. Der Kurs wurde schließlich verschoben, man bot ein Ersatzdatum an. Damit war ich nicht einverstanden und meldete meinen Sohn definitiv ab. Jetzt droht mir das Unternehmen mit der Betreibung. Das sei vom Bundesgericht so abgesegnet, weil der Kursanbieter direkt dem Bundesamt für Straßen unterstellt sei, schreibt man mir. Kann man mich einfach so betreiben?
Die Frage geht an die Espresso-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Kann der Anbieter vom Nothelferkurs unseren Hörer einfach so betreiben?
Ja, grundsätzlich kann in der Schweiz jeder betreiben, auch wenn man gar nicht beweisen kann, dass man überhaupt etwas zu gut hat. Und dass man betrieben werden kann, muss man auch gar nicht volljährig sein. Es wäre also möglich, dass der Sohn von Herrn Bosser direkt betrieben wird. Aber der Markus Bosser, der kann für seinen Sohn Rechtsvorschlag erheben, sollte betrieben werden. So wird das Verfahren gestoppt. Und dann müsste der Anbieter von dem Nothelferkurs vor Gericht belegen, dass er das Geld wirklich zu gut hat.
Die Situation war jetzt auch die, dass der Sohn in einem Einkaufszentrum unterschrieben hat für den Nothelferkurs. Der Sohn ist 14. Kann der überhaupt schon so einen Vertrag unterschreiben?
Dazu kann man sagen, dass Jugendliche ab einem gewissen Alter beschränkt handlungsfähig sind. Das bedeutet, wenn es um kleinere Beträge geht, dann dürfen sie Verträge bereits schon abschliessen. Der Richtwert ist aber etwas Sackgeld, das so ein Jugendlicher hat. Und in diesem konkreten Fall ist es so, dass der Kurs, das Kursgeld, das Sackgeld von diesem Bub bei weitem übersteigt. Also aus dem Grund kann man sagen, der Vertrag ist sicher nicht gültig. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Sie haben gesagt, er ist in einem Einkaufszentrum angesprochen worden. In so einer Situation hat man ein Widerrufsrecht. Auf das Widerrufsrecht ist der Jugendliche gar nicht hingewiesen worden. Der Vertrag wäre auch aus diesem Grund ungültig.
Wir haben in die Kommunikation von diesen beiden Partien noch hineinschauen. Und dort macht der Kursleiter noch ein Bundesgerichtsurteil geltend und dass er am Bundesamt für Strassen unterstellt sei. Was hat das mit dem Fall zu tun?
So wie er das schreibt, ist es kompletter Unsinn und es hat mit dem Fall auch gar nichts zu tun. Richtig ist, dass das Bundesamt für Strassen kontrolliert, dass die Qualität von solchen Kursen stimmt. Sie schauen also diesen Anbietern auf die Finger. Sie veröffentlichen auch Listen, wo drauf steht, wer solche Kurse organisieren darf und wer nicht. In diesem konkreten Fall tut aber der Anbieter den Vater von dem Jungen einschüchtern mit dieser Bemerkung und versucht ihn so dazu zu bringen, zu zahlen. Und das ist eine Nötigung und das ist strafbar.
Was würden Sie jetzt an dieser Familie noch raten, konkret?
Ich habe dem Herrn Bossen ganz klar geraten, nicht zu zahlen und abzuwarten, ob der Anbieter Betriebung wirklich einleitet. Das ist mit Kosten verbunden. Chancen hat er keine. Ich gehe nicht davon aus, dass er das wird machen.
Merci, Gabriela Baumgartner. Sie können Ihre Frage an die Espresso-Rechtsexpertin stellen. Melden Sie sich bei uns. Ihre Rechtsfrage am einfachsten via unserer Homepage srf.ch/konsum. 21 ab 8 Uhr Espresso am Donnerstagmorgen. Vielleicht gehören Sie ja zu denen, die sagen, also ich will mein Vermögen nur mit warmen Händen weitergeben. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie sicher sein können, dass das Erbe so aufteilt ist, wie Sie das wollen. Wenn das aber erst nach Ihrem Tod passieren soll, dann braucht es ein richtiges, ein supers Testament. Wie so eins aussieht und was Sie machen wollen, dass es wegen dem Erb möglichst wenig Streit gibt, klären wir mit dem Erbrechtsexperten und der Familie Erb aus unserer Wochenserie.
Vater Erb fürchtet Erbstreitigkeiten zwischen seinen Kindern. Die drei haben nicht immer das beste Verhältnis. Er überlegt sich, wie kann ich mein Testament möglichst unanfechtbar machen?
Eine Grundregel ist schon mal, dass alle Kinder vom Vater Erb Anspruch haben auf einen Pflichtteil. Im Kleinen kann er dann mit einem Testament den Rest je nach Gusto verteilen. Der Benno Studer, Fachanwalt für Erbrecht, sagt am Espresso-Redakteur Oliver Futter euch, einem Nachkommen das Erbe ganz verweigern. Das sei zwar schwierig, aber nicht unmöglich.
Ganz extrem kann er auch Folgendes machen, wenn er jetzt eins von den Kindern ist einfach streitsüchtig und ist ein Querulant. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass er quasi das Kind kann zum Vermächtnisnehmer degradieren. Dann ist es gar nicht Mitglied von der Erbengemeinschaft, aber das ist dann bereits hohe Schule der Nachlassregelung.
Und enterben, wenn er selber mit dem Kind jetzt so Mühe hat, dass er findet, ich enterbe dich?
Also für eine Enterbung braucht es sehr triftige Gründe, schwere Verletzung von familienrechtlichen Pflichten oder sogar ein Verbrechen. Also die meisten Enterbungen verheben nicht. Es braucht sehr viel. Was ich machen kann, ich kann ein Kind ohne Begründung auf eine Pflicht setzen. Das ist dann einfach ein Viertel weniger als der gesetzliche Anspruch. Also ein Beispiel, wenn das Vermögen 300'000 ist und es sind drei Kinder vorhanden, dann ist der gesetzliche Anspruch ist je 100'000 Franken. Und der Pflichtteil ist drei Viertel des gesetzlichen Anspruches, also 75'000 Franken. Und über 25'000 Franken kann ich frei verfügen. Der hat dann die anderen beiden hat dann je 112'500 und dieses hat 75'000 Franken.
So Sachen muss man in einem Testament festhalten. Was sind die Mindestanforderungen eigentlich, Benno Studer, an ein Testament?
Es muss von Anfang bis Schluss selber geschrieben sein, also eigenhändig, SMS geht nicht. Es muss die Unterschrift haben und es muss das Datum haben. Wichtig ist auch noch, dass die Unterschrift am Schluss vom Testament ist. Es hat kürzlich ein Bundesgerichtsurteil gegeben, da hat jemand noch einen Zusatz gemacht, den er als Legat vermacht hat. Und das ist dann als ungültig erklärt worden, weil es unterhalb von der Unterschrift war.
Wo bewahre ich ein Testament am besten auf? Ich möchte ja dann, dass das meine Erben auch wirklich finden und sehen.
Am sinnvollsten tue ich es dort aufbewahren, wo es nachher auch eröffnet wird. Also jeder Kanton sieht eigentlich so offizielle Aufbewahrungsort vor. Vielfach ist das Gericht oder bei der Gemeinde, weil, wenn ja dann jemand stirbt, muss ja das Testament eingeliefert werden, es muss eröffnet werden, von dann fängt gewisse Fristen an zu laufen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn jemand zügelt, dass er dann eben das Testament auch wirklich mitnimmt und an neuen Ort wieder hinterlegt.
Wie ist eigentlich mit dem notariell Beglaubigen? Ist das noch eine Stufe besser in Anführungszeichen?
Es ist qualitativ gleichwertig, ein handschriftliches Testament. Aber bei den handschriftlichen sage ich einfach immer, die sollte man überprüfen. Vielfach meint der, der das Testament schreibt, er hat jetzt im Willen klar Ausdruck gegeben. Und das ist unter Umständen nicht so. Wenn er zum Beispiel sagt, Hans erhält das Haus, dann meint er vielleicht, er kommt es geschenkt über. Aber der Jurist weiss, dass das nur eine Teilungsvorschrift ist. Er kommt es zwar über, aber er muss es zahlen. Also ein Wörtchen kann hier für 100'000 von Franken entscheiden. Und vor allem in kritischen Fällen, beginnend Alzheimer, Demenz und so weiter, ist natürlich schon von Vorteil, wenn man ein notarielles Testament macht, wenn auch Zeugen oder sogar ein Arztzeugnis vorhanden ist, dass eben die Person wirklich noch gewusst hat, was sie da macht.
Lohnt sich je nachdem sogar, dass ich einen Willensvollstrecker einsetze, wenn ich befürchte, dass das Kind vielleicht Krach überkommt?
Also das kann sehr sinnvoll sein. Und zwar haben einfach die Kinder oder die Erben generell haben eine Anlaufstelle, dass sie einfach wissen müssen, sie dort herwenden. Oder der Willensvollstrecker setzt sich auch mit denen in Verbindung. Was der Willensvollstrecker nicht kann machen, er kann Teilung selber nicht durchführen. Was er aber kann machen, er kann Vermächtnis ausrichten. Und so mit einer geschickten Nachlassplanung kann man natürlich auch Streit vermeiden.
Sagt der Benno Studer, Fachanwalt für Erbrecht. Das ganze Dossier zu der Espresso Erbserie ab sofort auf srf.ch/konsum.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.